Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimer und Kelling.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Laktatdusche. Ihr musstet wieder relativ lange warten. Ich weiß, ich habe letztes Mal gesagt, ihr kriegt jetzt wieder regelmäßig was auf die Ohren. Ja, ich kann mich da nur entschuldigen, aber heute kriegt ihr wieder was zu hören und noch eine neue Besonderheit. Ihr habt wieder einen weiblichen Gast mal. Das kommt ja hier auch sehr selten vor und ich freue mich, dass Lelia König heute dabei ist. Hi.
Hi, ich freue mich auch sehr, heute mal dabei zu sein in einem Podcast als Mountainbikerin, wo es ja meistens eher so um die Themen Laufen geht.
Ja, das ist auch so ein Mythos irgendwo, hat sich das so ein bisschen etabliert, dass es hier irgendwie Laufsport, Triathlon, Radsport so die Hauptsportarten sind. Also die ursprüngliche Idee war damals tatsächlich so einen allgemeinen Sport-Podcast zu machen, wo jede Sportart Gehör findet, aber gestaltet sich aktuell, weiß nicht, vielleicht liegt das auch noch an Corona, irgendwie sehr schwierig, teilweise auch neue Sportarten hier reinzubekommen, aber ich bin da ganz guter Dinge, dass das demnächst zeitnah noch erfolgen wird, dass wir nochmal ganz andere Sportarten, wo keiner mit gerechnet hat, hier zu hören bekommen. Zu deiner Person, du hast gerade schon gesagt, kommst ursprünglich aus Albstadt, lebst aber derzeit aktuell in Jena, machst den Mountainbike-Sport, den seit 2016 und seit 2018 mit Lizenz bist du unterwegs und hast Sportmanagement studiert.
Genau, das ist eigentlich schon so eine richtig gute Zusammenfassung. Ich hatte schon ein bisschen Angst wegen dem anderen Podcast, dass hier gleich mit der Miss Germany-Wahl losgeht.
Ach, warst du da auch? Das ist ja jetzt, hast du einen interessanten Punkt eingebaut, dazu hatte ich gar nichts gefunden. Warst du mal bei der Miss Germany-Wahl?
Ja, ich war mal dabei und ich weiß, in irgendeinem anderen Podcast hast du das mal ein bisschen aufgezogen mit dem Mr. Germany.
Ja, genau, wir hatten ja Pascal Ambewohn zu Gast, der ja 2018 Mr. Germany war. In welchem Jahr war das denn, wo du dabei warst?
Ich glaube 2019, aber die Miss Germany bin ich nicht geworden, aber ich habe es auch relativ weit geschafft. Da wollten sie das Motto ändern und mehr auf die inneren Werte gehen. Wurde dann aber meiner Meinung nach nicht so ganz umgesetzt, aber sie haben sich stets bemüht.
Ah, nicht schlecht. Dann haben wir ja hier schon wieder weiblich und männlich vertreten bei Miss Germany oder Mr. Germany.
Ja, ansonsten habe ich früher Fußball gespielt und bin dann durch meinen Partner zum Radsport gekommen, weil der lebt in so einer richtigen Radsportlerfamilie. Die sind gefühlt alle Mountainbiker. Und am Anfang hatte ich dann so gesagt, naja, gut, ich kaufe mir jetzt halt mal wieder ein Fahrrad. Mein Papa ist damals ausgeflippt, weil er meinte, seit ich ein Kind bin, kauft er mir immer das passende Fahrrad und dann fahre ich das dreimal und höre dann wieder auf. Und habe das dann so versucht, so, ich weiß nicht, am Anfang sind wir irgendwie 10 Kilometer, glaube ich, gefahren und ich war dann übelst stolz auf mich. Und nach dem dritten Mal haben wir einen Mitarbeiter von meiner Bank getroffen und der hat mich dann überredet, in die Betriebssportgruppe Mountainbike doch einzutreten und bei einem Rennen mitzufahren. Und Sandro war dann sehr zurückhaltend und meinte, ich soll das bitte nicht tun, weil ich überhaupt nicht Radfahren kann momentan noch. Und ich habe bestimmt momentan eher noch kein Rennen fahren sollte. Und das hat dann so meinen Ehrgeiz geweckt, dass ich dann natürlich unbedingt dieses Rennen fahren musste.
Ja, ich sag mal so, Fahrräder kann man einfach nicht genug haben. Es gibt irgendwie immer ein Rad, was man braucht. Gibt immer was Neues, was man sich kaufen kann. Von daher, ich verstehe das Problem gar nicht. Man kann nicht genug Fahrräder haben. Das ist wie mit Laufschuhen, kann man auch nie genug haben. Wie war denn das damals? Also, weil Fußball und Radsport, das sind ja dann irgendwo doch zwei komplett verschiedene Welten. Wie waren so deine Anfänge im Radsport? Hattest du da so einmal Probleme? Also, viele sagen ja das erste Mal mit Klickschuhen direkt auf die Fresse gelegt. War das bei dir auch so oder hast du da irgendwie negative Erfahrungen gemacht oder was waren so die prägendsten Momente für dich bei deinen Anfängen?
Ja, mir ist auch dieser Klassiker passiert und natürlich richtig schön vom Fitnessstudio weggefahren vor der Glasfront, wo alle auf ihren Steppern und Crosstrainern waren und dann kurz angehalten und voll zur Seite gekippt. Ich habe mich dann nicht umgedreht. Ich habe mich nicht getraut. Weil ich wusste, dass jetzt alle schauen. Aber ansonsten war für mich, glaube ich, so der prägendste Moment, dass es mir halt richtig Spaß gemacht hat. Weil ich bin auch so ein Mensch, wo halt, also sich richtig gerne auch auspowert. Und Fußball hat mir immer Spaß gemacht. Also ich ab ich quasi laufen konnte, Fußball gespielt, bis ich ja 20 war oder 21. Und das hat mir immer Spaß gemacht, auch vor allem mit dem Team. Aber irgendwie, du bist halt immer in einer Mannschaftssportart. Du kannst halt nie irgendwie, sag ich mal, allein deine Leistung abrufen. Du bist halt schon sehr abhängig auch von anderen. Und das hat mir dann irgendwie beim Radfahren richtig gefallen, dass du für dich ans Limit gehen kannst und du bist nachher im Ziel und du weißt, okay, ich habe heute alles gegeben. War jetzt vielleicht nicht die beste, nicht die schlechteste, aber ich habe definitiv alles gegeben und du siehst halt so auch deinen Fortschritt und das hat mich dann irgendwie sehr fasziniert.
Ja, glaube ich, ist mir jetzt auch bei Olympia so ein bisschen aufgefallen, dass ja tatsächlich viele, wo halt gerade eine deutsche Medaille irgendwo erwartet wurde in den Teamsportarten, dass es vielleicht dann irgendwo auch nicht so richtig geklappt hat, weil halt irgendwo so die Individualleistungen nicht perfekt abgerufen worden konnten, wie es halt sonst war, und dann schwuppdiwupps halt so ein negativer Vibe in der gesamten Mannschaft und es funktioniert gar nichts mehr. Das ist halt so der riesige Vorteil einer Individualsportart, weil du kannst dich halt einfach nur selber für deine Leistung verantwortlich machen.
Ja, definitiv. Und man ist ja auch trotzdem, sage ich jetzt mal, nicht ganz allein. Also klar, im Mountainbike ist es jetzt nicht wie im Rennrad, dass wir so wirklich in einer Gruppe fahren. Aber beispielsweise bin ich in einem Frauenteam und wir starten dann ja trotzdem zusammen bei den Rennen, fahren zusammen warm, trainieren auch ab und zu mal miteinander und haben natürlich auch trotzdem ja den Gruppenzusammenhalt.
Ja, da würde mich mal interessieren, also ich habe halt vom Mountainbikesport gar keine Ahnung, also ich fahre zwar im Winter auch ab und zu, ich nenne das immer Mountainbike, aber wahrscheinlich hat das mit Mountainbike-Fahren noch gar nicht so viel zu tun. Da würde mich mal interessieren, wie sieht da überhaupt so das Training allgemein aus? Also wenn man so ein bisschen durch Social Media guckt, dann siehst du halt so die krassen Leute, irgendwie so Manuel Fumic oder so, die fahren halt gefühlt das ganze Jahr nur mit Mountainbike, auch so auf der Straße. Wie verbringst du da so die Zeit auf dem Rad? Ist das wirklich alles nur Mountainbike oder hast du auch ein Rennrad? Und wie trainiert man Mountainbike-Fahren und wo fängt denn überhaupt Mountainbiken an?
Ja, ich finde es total witzig, dass du jetzt gerade den Manuel Fumic als Beispiel genommen hast, weil ich habe nämlich mal in einem Interview gelesen, dass er zumindest in einem Jahr sich nicht mal ein Rennrad zugelegt hat, weil er gesagt hat, irgendwie er fährt alles mit dem Mountainbike. Das mache ich zumindest nicht so. Also ich habe ein Rennrad, das ist schwerer als mein Mountainbike, also ist so ein richtiger Amateur-Göbbel. Ich glaube, mein Rennrad wiegt irgendwie über 10 Kilo. Aber zum Grundlagenfahren würde ich jetzt mal sagen, reicht. Also ich bin jemand, der halt auch mal gerne einfach abends irgendwie noch eine Runde aufs Fahrrad sitzt. Und Mountainbike, sage ich mal, ist doch immer deutlich anstrengender, weil es geht halt immer meistens sehr steil bergauf und dann meistens wieder steil bergab. Klar kann man auch mit dem Mountainbike auf der Straße fahren, aber es ist natürlich schon schöner mit dem Rennrad auf der Straße, wenn es einfach schön rollt.
Ja, also meine Definition vom Mountainbike ist, man ist immer sehr, sehr lange und sehr, sehr langsam unterwegs und hat wenig Kilometer.
Ja, definitiv. Also als ich früher nur ein Mountainbike hatte, bevor ich mir ein Rennrad zugelegt habe, da hatte ich irgendwie so 4000 Jahreskilometer. Und als ich dann nach Jena kam in den Radverein zu den Rennradfahrerinnen und die mir irgendwas von 20.000 Kilometer im Jahr erzählt haben, dann dachte ich mir so, was, wie geht denn das? Und dann habe ich nur diese Zeiten verglichen, die halt auf dem Rennrad sitzen und ich auf dem Mountainbike, und das hat sich quasi nichts geschenkt. Also von der Zeit, was die im Jahr auf dem Fahrrad sitzen, waren wir eigentlich fast gleich. Das hat mich dann schon irgendwie schockiert, dass es doch so ein Riesenunterschied ist, obwohl beides ja Radfahren ist.
Ja, und wie sieht das da so aus, quasi mit dieser Aufteilung? Klar, Grundlagen macht ihr auch, aber so Mountainbike, gerade wenn ich jetzt an das olympische Mountainbike-Rennen denke und an den Sturz von Mathieu van der Poel, spielt ja auch so die Technik eine gewisse Rolle. Wie trainiert ihr das oder wie viel Zeit investiert ihr in das Techniktraining oder wie macht man das am besten? Also ich kann mir das halt schlecht vorstellen, weil wenn du jetzt dir überlegst, irgendwie Weltcuprennen in Albstadt, die Runde, klar, du hast da wahrscheinlich Zugang zu, aber ich so als Außenstehender, ich könnte ja, wenn ich sagen würde, ich fahre da mal auf diesem Kurs oder ich möchte da einen Wettkampf machen, kann ich ja, wenn dann den Tag davor, mir den Kurs angucken und darauf üben. Was sind so Basics, die man generell üben kann?
Also ich würde jetzt mal einfach so von meinem Training erzählen. Ich fahre normalerweise immer zweimal die Woche intensiv und den Rest aber auch wirklich Grundlagen. Also beim Mountainbike sind so die klassischen Intervalle, dass man halt so diese 6 Minuten die längeren Bergintervalle macht. Und dann fürs Cross-Country sind eigentlich so die wichtigeren Intervalle diese kurzen, also entweder 30-30 oder 20-40. Weil das ist schon was, sage ich mal, im Mountainbike sehr Spezifisches, dass du extreme Schnellkraft halt brauchst. Also, weil meistens geht's halt eben den Berg runter und dann musst du gleich aber wieder Vollgas den Berg irgendwo hochfahren, was meistens nicht lange am Stück ist, aber du brauchst halt da doch diese gewisse Spritzigkeit. Und gerade im Cross-Country ist es meistens so, dass man die erste Runde so versucht zu überleben und danach wird's dann ein bisschen ruhiger, ein bisschen zumindest. Und was jetzt die Technik angeht, da legen wir zumindest extremen Wert drauf. Also wir haben auch in dem Team eine Techniktrainerin, die Kerstin Köbler, wo da mit uns jedes Jahr einige Tage verbringt, wo man wirklich den ganzen Tag nur Technik macht. Also beispielsweise Kurventechnik ist sowas, was nie aufhört. Also selbst sie macht immer noch Kurse zur Kurventechnik. Und dann natürlich diese Sprünge und auch im Cross Country wird es ja mittlerweile, es wird alles immer höher, noch verblockter, noch mehr Steinfelder. Da muss man schon auch das Ganze relativ gut adaptieren können. Also da, das ist auch immer so meine Schwäche, wo ich immer auch gerne übe, weil ich einfach sage, na, da kann ich halt leider immer noch vieles nicht.
Ja, das klingt ziemlich spannend, gerade so die Thematik Steinfelder, was mir da in den Kopf schießt, ist ja so das Thema Angst. Wenn man vor so einem quasi Absprung oder Abgrund fährt und weiß, irgendwie man landet erst 2 Meter tiefer, spielt das bei dir auch eine Rolle, beziehungsweise wie gehst du damit um? Also wie kann man diese Angst minimieren?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin kein Fahrer, wo irgendwas fährt, was er sich nicht zutraut. Ich weiß, da gibt's andere, die sagen immer, da muss man mal kurz mutig sein, das sehe ich aber eigentlich nicht so. Ich bin auch dafür noch nie wirklich, also ich bin noch nie gestürzt, also vielleicht mal irgendwie kurz irgendwo abgerutscht oder so, aber noch nie richtig gestürzt. Ich bin da eher so jemand, der dann im schlimmsten Fall nochmal die Kerstin anruft, ihr ein Video schickt vom Renntrack und sagt, hey Kerstin, kannst du mir bitte helfen und mir sagen, wie ich das richtig angehe. Also ich bin eher so jemand, der da nochmal nachfragt, weil ich finde es immer ein bisschen schwierig. Also klar, Geschwindigkeit bringt Sicherheit, das ist definitiv so. Also gerade was die Steinfelder angeht, wenn du viel Geschwindigkeit hast, dann kommst du da einfach nochmal drüber, obwohl es einfach drüber rollt, was du jetzt einfach mit einer langsamen Geschwindigkeit nicht schaffen würdest. Aber prinzipiell gehört einfach auch das dazu, dass man einfach die Technik lernt.
Ja, das nehme ich so auch, spiegelt sich so mit meinen Erfahrungen aus dem Winter so, wenn ich dann mal Mountainbiken gehe. Wenn du irgendwo kurz überlegst, fährst du da jetzt runter oder nicht, so in dem Moment hast du eigentlich schon verloren, weil, ja, wie du halt sagst, Geschwindigkeit bringt Sicherheit und irgendwo ist manchmal, glaube ich, das Bremsen gefährlicher, als wenn man einfach laufen lässt.
Ja, definitiv. Ich hatte mal einen Trainingspartner, der hat zu mir gesagt, immer dann, wenn du in solchen Situationen Angst hast, lass die Bremse auf. Und da muss ich auch jetzt immer noch voll oft dran denken, weil es halt wirklich hilft. Also gerade manchmal, wenn du irgendwie denkst, oh shit, komme ich da irgendwie drüber? Und dann lässt du die Bremse auf und dann rollt dein Rad drüber und du denkst dir halt so, ist gar nichts passiert, weil es eigentlich überhaupt gar nichts Schlimmes. Aber du hast manchmal einfach vom Kopf her kurz so einen Moment und denkst so, kann ich das oder kann ich das jetzt nicht?
Ja, gibt's dann da quasi seitens Veranstalter irgendwelche Pflichten, die man erfüllen muss oder Anforderungen an die Streckensicherheit? Also beispielsweise jetzt, wenn wir den Fall Thunderpool nehmen mit dieser Brücke, die auf einmal nicht mehr da war und wo er dachte, dass sie noch da wäre und quasi dann gestürzt ist, dass quasi gewisse Sprünge eigentlich vielleicht überdenkt werden sollten vorab oder steht das dem Veranstalter relativ frei?
Da muss ich ehrlicherweise sagen, kenne ich die richtige Antwort, glaube ich, nicht. Das mit der Brücke war ja, glaube ich, auch nochmal so ein Sonderfall, weil anscheinend der Van de Poel das ja einfach nicht mitbekommen hat, aber die meisten Sportler das ja wussten, dass die nicht mehr da ist beim Rennen. Aber gut, jeder weiß das ja, man ist vom Rennen so unglaublich unter Druck und bei so einem Olympiarennen, da will ich gar nicht nachdenken, was man da für einen Druck hat. Da da denkt man vielleicht auch einfach in einem Rennen nachher nicht mehr unbedingt dran, was man da jetzt sich vorgenommen hatte oder was sich da jetzt noch geändert hat. Aber es kommt auch immer total auf das Land an. Also ich glaube, da gibt es halt auch nicht so jetzt so ein richtiges Reglement. Also beispielsweise, wenn ich Rennen in Tschechien fahre, das kann man nicht schönreden, die sind technisch so viel anspruchsvoller als die Rennen in Deutschland. Also da hat auch irgendwie so jedes Land so seine Eigenheiten. Tschechien ist auch meistens ganz, ganz viel mit Steinfelder und relativ hohe Sprünge. Das ist in Deutschland bei den weniger, also ja, eigentlich nur bei den Bundesliga-Rennen so.
Ja, also um nochmal das Thema Van der Poel aufzugreifen, ich bin da, glaube ich, so gestimmt, dass ich sage, wenn halt in einem Test-Event eine Brücke da ist, dann gehört die auch in das richtige Event irgendwie mit rein, beziehungsweise wenn man für das richtige Event plant, diese Brücke dann zu entfernen, ja, dann gehört das halt auch in das Test-Event nicht mit rein dann, weil irgendwo stellst du dich halt als Sportler auch darauf ein und wie du halt sagst, du bist dann halt irgendwann im Tunnel und vielleicht erinnerst du dich halt irgendwo gar nicht mehr daran, wie das mit der Brücke war, sondern oder wie es ohne Brücke ist und dann kommt halt eins zum anderen. Das ist immer so das, finde ich, wenn dann so Test-Events sind und dann ändert der Veranstalter nochmal zum richtigen Event so ein bisschen den Kurs, wo ich sehr kritisch drüber nachdenke, weil dann kannst du dir halt eigentlich das Test-Event auch sparen, weil für mich ist so ein Test-Event dafür da, dass du dich halt mit dem Kurs vertraut machen kannst und dir irgendwie gewisse Fähigkeiten für Schlüsselstellen aneignest. Und wenn das halt dann geändert wird, dann bringt das halt nichts.
Also sehe ich auch definitiv genauso, aber ehrlicherweise, ich habe das auch noch nie in einem Rennen erlebt, dass der Kurs anders war beim Rennen als im Training davor.
Dann vielleicht, was mich interessiert, weil ich da halt auch null Ahnung habe, also im Straßenradsport ist halt bei den Profis irgendwo Tour de France, Vuelta, Giro, die WM irgendwo so prestigeträchtige Rennen plus halt die Klassiker. Gibt es das im Mountainbike auch irgendwo, dass ein Rennen mehr Stellenwert hat als ein anderes irgendwo oder auch innerhalb der Bundesliga oder den Weltcups irgendwie? Kannst du da was zu sagen?
Wir haben leider ganz generell nicht ganz so viele so richtig große Events. Also bei uns ist das quasi eigentlich nur diese Weltcups-Serie, wovon wir 5 oder 6 Rennen, glaube ich, über das Jahr haben. Deshalb können wir auch nicht so viel Radsport schauen, wie jetzt die Straßenradsport-Fans können. Und dann kommt natürlich noch die WM. Also die EM hat jetzt stattgefunden, aber die konnte man beispielsweise auch nur über einen Facebook-Livestream anschauen. Das hat immer, finde ich, aber auch so Vor- und Nachteile, weil man hat halt dann die Profis auch wirklich so, ja, zum Anfassen, sage ich jetzt mal, weil die halt auch die kleinen Rennen fahren. Also das ist, finde ich, schon was ganz Besonderes eigentlich, dass du auch als Hobbyfahrer, wenn du halt mal beispielsweise bei einem, also es gibt ja die verschiedenen Kategorien und wenn du dann jetzt mal bei einem C1-Rennen am Start stehst, dass da halt auch irgendwie die Weltmeisterin am Start steht.
Ja, das glaube ich auch so für die eigene Motivation nochmal wieder was ganz Neues, ne? Wo du halt dann sagst, okay, ich bin jetzt ganz anders motiviert, als wenn du halt irgendwie gegen XY fährst, der halt irgendwie auch keinen Namen hat und irgendwo auch ein Amateur ist.
Ja, entweder Motivation oder Angst, eins von beiden.
Ja, und auf wie viele Renntage kommst du denn so im Jahr?
Meistens so zwischen 10 und 16. Ich fahre auch total gerne so Etappenrennen. Das ist ja nicht jedermanns Sache, aber ich finde das irgendwie total cool. Also ich finde halt, da hast du halt immer so ein richtiges Erlebnis. Du lernst total viele Leute kennen, du leidest miteinander, du freust dich aber auch miteinander und es hat natürlich auch, also das ist natürlich auch ein super Training.
Ja, ist das nicht hier dieses in Südafrika, ist das so ein ganz bekanntes Mountainbike-Etappenrennen, oder? Coast to Coast oder wie das heißt?
Ja, genau, also der Cape Epic.
Genau, so hieß
Ja,
das.
genau. Also das ist auch was, wo ich total gerne mal irgendwann machen würde. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, das ist schon eine sehr kostspielige Sache.
Ja, glaube ich. Aber das ist ja vielleicht jetzt auch gerade mal so ein bisschen schon mal so eine Art gute Überleitung für das eigentliche Thema, worüber wir heute so ein bisschen sprechen wollen, und zwar so um soziale Medien, um die Thematik Social Media, beziehungsweise auch generell die Sportlervermarktung, weil du hast da ja eigentlich ein ganz gutes Händchen für, beziehungsweise auch großes Spektrum an Know-how. Das heißt, für dich wäre das ja eigentlich kein Problem. Du weißt ja theoretisch, wie du so nötige Gelder dafür oder auch Sponsoren akquirieren könntest.
Ja, also das kann man definitiv so sagen. Ich bin auch beispielsweise in Kooperation mit Israel letztes Jahr ein Etappenrennen in Israel gefahren, was auch eben eine Kooperation war. Und ich finde das einfach ein total wichtiges Thema und freue mich, dass wir uns da halt mal drüber unterhalten können, weil ich glaube einfach, dass da ganz viele Sportler noch extrem viel liegen lassen und sich damit einfach auch selber viel besser vermarkten können, ohne dass sie abhängig sind von äußeren Einflüssen.
Ja, ich würde mich definitiv auch zu den Sportlern zählen, die das ein bisschen schleifen lassen, die da mehr machen könnten. Vorab, wie bist du überhaupt auf dieses Thema aufmerksam geworden? Also weil klar, es leben wir in einer Welt, wo halt nichts mehr ohne Instagram geht oder TikTok. Aber wie bist du wirklich dahin gekommen, dass du sagst, ich möchte mich mal intensiv damit beschäftigen und da einiges noch für meine Karriere rausholen?
Ich muss sagen, das war auch ein bisschen Glück. Also ich habe schon relativ früh angefangen, da habe ich noch Fußball gespielt, das war 2014. Und damals war ja quasi so auf der einen Seite der Snapchat-Hype und auf der anderen Seite war so Instagram gerade am Kommen. Und ich habe mich damals einfach so für Instagram entschieden. Also bei mir war das halt schon immer so, dass ich relativ viel Sport gemacht habe. Damals ja zwar kein Radfahren, aber dann war es halt Fußball und Joggen und was halt sonst irgendwie noch so anfiel. Und ich bin einfach quasi so genau zur richtigen Zeit eingestiegen. Ich hatte für kein Snapchat, ich habe kein TikTok. Bei mir war das einfach immer Instagram. Damit kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl. Und ich habe von Anfang an jetzt nicht auf hochqualitativen Content gesetzt. Also, dass ich mal Fotografenbilder habe, das ist ganz, ganz selten. Bei mir waren das schon wirklich immer diese realen Bilder aus dem normalen Leben, diese Stories aus dem normalen Leben. Und das hat dann relativ gut gezogen. Also am Anfang bin ich noch sehr stark gewachsen, weil einfach die Konkurrenz auch noch nicht so groß war. Mittlerweile wachse auch leider ich nicht mehr so schön, weil einfach es gibt immer mehr Konkurrenz. Die Algorithmen von Instagram werden immer gemeiner, damit du natürlich jetzt auch langsam da mal richtig Geld in Werbung liegen lässt. Aber trotzdem bin ich jetzt, glaube ich, mittlerweile irgendwie auf 17.000 Follower gewachsen und kann immer noch stolz sagen, dass ich keine Follower gekauft habe und die Leute auch wirklich echt sind. Und das finde ich schon was, wo man heutzutage auch ein bisschen stolz drauf sein kann.
Ja, nicht schlecht. Das ist definitiv, glaube ich, auch so mit das meiste oder größte Thema, was ich so immer mitbekomme bei Instagram. Wenn dann irgendwo jemand mal so einen guten Post hat, weil halt der Algorithmus gerade gepasst hat, ja, die Follower oder die Likes hast du doch alle gekauft. Wie aktiv ist dann quasi so deine Community, also quasi 17.000 Follower? Ab wann kann man denn da für sich sagen, dass man eine aktive Community hat, also die auch mit einem vernünftig interagiert? Weil wenn du 17.000 hast, dann davon kann ja so gefühlt nicht jeder dann irgendwie dein eines Foto liken, sondern das sind ja sicherlich immer nur so ein paar Prozent, die dann ein Bild liken, oder?
Ja, definitiv. Und natürlich auch umso mehr du hochlädst, umso weniger werden die Likes. Also ich lade auch meistens so irgendwie 2-3 Bilder die Woche hoch, weil ich hatte auch mal eine Zeit lang, wo ich viel hochgeladen habe und dann ist das halt extrem eingebrochen, weil die Leute das halt irgendwie dann gar nicht mehr wahrnehmen, wenn so quasi jeden Tag ein neues Foto da ist. Bei den Stories ist es ein bisschen anders. Aber jetzt so für die Feed-Posts, da begrenze ich mich normal so auf diese 2-3. Aktive Community ist relativ schwer zu definieren, weil ich finde auch immer, man sieht halt nicht alles. Also ich habe manchmal Tage, wenn ich irgendwie eine Story poste, was die Leute mega interessiert. Beispielsweise, wenn ich meine Schaltung nicht richtig eingestellt habe und die Kette hinten runterfällt und ich dann heimlaufen darf, kann es auch durchaus mal sein, dass ich irgendwie 150 Privatnachrichten kriege. Von Pro Shimano zu Contra Shimano zu lern endlich mal nach deinem Fahrrad gescheit zu schauen. Und das sind eben natürlich auch Dinge, die man jetzt nicht unbedingt nach außen hin sieht.
Ja, verfolgst du denn da irgendwo so eine gewisse Strategie? Also wenn ich jetzt mal so auf meinen privaten Account gucke, also ich habe jetzt für mich rausgefunden, irgendwo, ich mache montags meistens so Kurztipps, wo ich einfach den Leuten erzähle, irgendein Blödsinn, so 3 Tipps sind das immer, was man halt, also was sie machen sollen, aber eigentlich ist das so ironisch und so sarkastisch, dass halt die Leute direkt wissen, okay, das macht man eigentlich nicht. Da freuen sich halt die Leute auch drauf, wenn das dann halt mal eine Woche nicht ist, dann gibt's halt auch mal eine Nachricht, hier, wann hast du wieder ein paar Tipps für uns? Da habe ich halt so gesagt, okay, das ist halt so mein festes Montagsritual, da versuche ich auch regelmäßig da meine drei Tipps rauszuhauen. Wie sieht das so aus? Hast du dann wirklich so mal geguckt, wann sind gute Tage, wann lohnt es sich für dich ein Bild zu posten oder machst du das dann so, wie es bei dir gerade passt?
Ich mache das ehrlicherweise leider nicht so strukturiert wie du. Ich bin dafür manchmal auch so ein bisschen planlos, was ich denn so erzählen soll. Was auf jeden Fall bei mir immer so am besten kommt, sind natürlich einfach solche Rennberichte. Gerade auch so von solchen Marathons, wo auch beispielsweise jedermann mitfahren kann, egal jetzt, ob du Lizenzfahrer oder Hobbyfahrer bist, weil da die Leute einfach immer mega interessiert sind, wie sind da die Strecken, wie ist das drumherum, wie ist die Organisation beispielsweise. Sowas mache ich eigentlich immer ganz gerne, dass ich auch immer so ein bisschen so ein Renn-Review gebe, was es jetzt Neues gab. Ansonsten versuche ich natürlich auch immer mal wieder wirklich einen Content zu liefern, jetzt gerade was Trainingswissenschaft beispielsweise angeht. Ich habe ja auch Sport studiert, das so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Aber ich habe da jetzt leider keinen richtigen Contentplan.
Ja, ich habe das auch nur so gemacht, weil halt irgendwie, ich hatte damals an einem Montag damit angefangen und hatte dann einfach gesagt, okay, wir machen das jetzt jeden Montag so. Deswegen alles andere ist bei mir auch relativ flexibel und kommt, wie es kommt. Aber wo könnte ich dann jetzt, wenn wir jetzt wieder bei dem Punkt sind, viele können noch mehr aus sich rausholen, sich besser vermarkten, sich besser darstellen über die sozialen Medien. Wenn man mal guckt, so die großen Sponsorendeals oder generell Deals mit Unternehmen, die kriegst du ja eigentlich nur, wenn du viele Follower hast. Wie baut man das denn am besten vernünftig auf? Damit man überhaupt erstmal die Chance hat, dass halt ein Unternehmen sagt, hier, okay, du hast hier 30.000 Follower, sei jetzt mal dahingestellt, ob die echt sind oder gekauft. Wir würden gerne mit dir arbeiten. Wie komme ich denn überhaupt erstmal so weit?
Ja, also ich glaube, der Schlüssel heutzutage ist wirklich diese Authentizität, weil diese gestellten Instagram-Kanäle gibt es einfach mittlerweile so zur Genüge. Damit braucht man meiner Meinung nach nicht mehr groß anfangen. Und was auch ganz viele immer unterschätzen, ist, dass sie wirklich diesen Content produzieren müssen. Also beispielsweise bei mir sind alle Stories quasi werden nebenbei gemacht. Das ist für mich jetzt keine extra Zeit, die ich mir da jetzt irgendwie nehmen muss. Und das ist aber auch genau das, was die Leute wirklich interessiert. Die wollen sehen, wann trainierst du, wie trainierst du, mit wem trainierst du, was hast du denn heute jetzt gemacht, wie weit bist du gefahren. Und da geht es gar nicht um die Bewertung, ob das jetzt gut war, ob das schlecht war, ob du jetzt schnell genug warst oder ob du ihrer Meinung nach zu langsam bist, sondern einfach, weil die sich das gerne anschauen. Ich meine, wir kennen das alle, wir sind Sportler und wir reden am liebsten den ganzen Tag über Sport. Deshalb gebt den Leuten einfach das, was sie genau sehen wollen. Zeigt denen, wenn ihr, wie ihr ausseht, nach dem Training, auch wenn das vielleicht nicht so hübsch ist, wenn ihr durch einen Matsch gefahren seid, dass ihr halt dreckig seid beispielsweise und mit einem Kaucherdampf gestrahlt werdet. Einfach so diese ganz normalen Momente aus dem echten Leben. Und da wird man auch relativ schnell, kommt man da rein und findet auch raus, okay, worauf reagiert denn auch meine Community? Wo kriege ich viele Nachrichten zurück? Wo kriege ich auch vielleicht mehr Kommentare zurück? Und das Ganze muss man ja auch nicht immer so ganz ernst nehmen. Also beispielsweise, wie du das auch gerade gesagt hast, ich mache ganz oft auch solche selbstironischen Stories, wenn jetzt mal irgendwie was nicht geklappt hat. Und das kann man durchaus auch einfach so mit reinbringen. Also man muss sich da einfach so ein bisschen selber auch treu bleiben.
Ja, das ist so eine Mischung aus, ich kann über andere lachen, aber ich kann auch gut über mich selber lachen. Das funktioniert, glaube ich, am besten, da, dass man so irgendwo so eine relativ aktive Community hat. Inwiefern spielt denn da immer auch so dieser Algorithmus mit? Weil du hast ja vorhin gerade gesagt, dass der Algorithmus immer fieser wird. Was heißt denn jetzt, er wird immer fieser? Also ich habe halt davon wirklich keine Ahnung. Ich weiß, dass man viel über Hashtags machen kann, aber dann hört es halt auch auf.
Ja, also um das Ganze jetzt mal so kurz zu machen, der Algorithmus ändert sich leider ständig. Deshalb muss man da immer in diesen ganzen Gruppen up-to-date bleiben, sage ich jetzt mal quasi. Aktuell ist es meinen Informationen so, dass drei Hashtags am besten performen. Und wenn du immer abwechselnd Orte oben quasi mit verlinkst, die aber wirklich in deiner Nähe sind. Also was beispielsweise Instagram mittlerweile abstraft, ist, wenn du sagst, du warst heute in Berlin, du bist morgen in London und übermorgen in L.A., damit deine Bilder dort gezeigt werden. Das mag Instagram mittlerweile nicht mehr und diese vielen Hashtags mögen sie leider auch nicht mehr. Und wo man auch aufpassen muss, dass man nicht diese großen Hashtags nimmt. Also bitte nicht Hashtag Cycling, weil da wird niemand jemals dein Bild sehen. Da kommt gefühlt jede Sekunde ein neues Bild rein. Deshalb kann man das ganz gut machen, indem man einfach die Hashtags eingibt, indem man zum Beispiel anfängt mit einzutippen Hashtag Fahrrad und dann wird dir unten eine Liste vorgeschlagen und dann scroll einfach mal ein bisschen durch und schau mal, was gibt's denn so für kleinere Hashtags, die aber auch wirklich zu meinem Content jetzt heute passen. Dadurch kann man schon relativ viel rausholen. Dann kann man sich auch immer mal wieder die Statistiken anschauen und schauen, woher kommen denn die Likes? Kommen die beispielsweise von der Explore-Seite, also diese erste Seite bei Instagram, wo man sich fremden Content anschauen kann? Und dadurch kann man dann natürlich auch rausfinden, welcher Hashtag oder welches Keyword hat da jetzt gut performt und welches eben nicht.
Ah, okay, also macht das schon Sinn, tatsächlich mal wirklich sich da einen Abend hinzusetzen und mal die ganzen Statistiken durchzugucken und zu schauen und vielleicht wirklich sich vor einem Post überlegen, brauche ich wirklich alle Hashtags oder tun es auch ein paar weniger und nicht mogeln beim Ort, dann haben wir da schon mal so einen guten Aspekt, glaube ich, wo jeder schon mal gut mit weiterarbeiten kann. Wie machst du denn das, wenn du jetzt sagst, ja, du warst heute trainieren, aber du hast mal nicht geschafft, irgendwie anzuhalten und ein Bild zu machen. Wie steht Instagram zu Archivmaterial? Also irgendwo ein Bild, was ich vielleicht dann poste, weil ich gerade wieder einen Post machen möchte. Aber das Bild ist halt jetzt irgendwo schon 2-3 Wochen alt. Macht das irgendwie einen Unterschied?
Also meiner Meinung nach macht das keinen Unterschied und ich mache das auch genauso. Also du hast manchmal einfach Trainings, wo du auch einfach keine Lust hast, wo du einfach keine Fotos machen möchtest. Ich glaube, jeder kennt das. Manchmal fühlst du dich einfach selber nicht wohl und dann ist das Letzte, was du irgendwie noch machen möchtest, da noch irgendwie Fotos davon. Deshalb braucht man da irgendwie kein schlechtes Gewissen haben. Auch beispielsweise, wenn du jetzt mal eine Woche lang nichts postest, ist das auch kein Problem im Normalfall. Also klar, vielleicht verlierst du den einen oder anderen Follower, aber der Großteil der Follower wird immer noch da bleiben. Deshalb finde ich, sollte man sich auch nicht so darauf konzentrieren, auf diese Wochen, wo man jetzt sagt, oh Gott, ich habe jetzt gar nichts gemacht, sondern sich einfach darauf zu konzentrieren, wenn man sagt, okay, diese Woche habe ich jetzt ein paar kleine Sachen gemacht und die kann ich auch posten. Also wenn ich jetzt beispielsweise dehne und dann eine Story dazu mache, dann sind das ja wirklich 30 Sekunden, wo ich mal schnell ein Foto von meinem Bein mache und dann noch irgendwie eine Umfrage dazu klatsche.
Ja, das wäre jetzt nämlich auch so eine Frage, wo ich teilweise auch nicht wüsste, wie es machen soll. So diese Stories, die leben ja einmal davon, dass man vielleicht so den ganzen Tag über was erzählt, aber irgendwo habe ich so manchmal den Eindruck, dass es ja auch davon lebt, wie reagieren quasi die Leute auf deine Stories, damit du halt irgendwo weißt, hast du eine aktive Community oder tippen die einfach nur die Stories durch. So Fragen, Sticker, Umfragen. Spielt das auch mit rein in diesen Algorithmus, wenn diese ganzen Sachen gut bearbeitet werden, dass dann Instagram dich belohnt? Oder ist das eher weniger so?
Doch, also das ist definitiv so. Deshalb versuche ich das auch immer selber zu machen, relativ interaktiv die Stories zu gestalten. Eben mit diesen Umfragen, mit Musik hinterlegen, mit einem Ort noch dazu machen beispielsweise. Es gibt ja auch immer die Möglichkeiten, dass du diese Hashtags beispielsweise mit den Fingern so verkleinerst und die dann einfach irgendwo oben in die Ecke schiebst, damit man das dann, sage ich mal, jetzt eigentlich mehr oder weniger nicht mehr sieht. Da muss ich aber auch sagen, dass ich auch selber so ein Freak bin. Also ich liebe diese Umfragen. Wenn ich von anderen die Storys durchschaue, dann muss ich da immer abstimmen, ganz egal, ob ich das jetzt weiß oder nicht.
Ja. Und wie kann ich dann jetzt quasi mit meiner sozialen Reichweite, wie schaffe ich das dann? Also wenn ich jetzt mal so deine Website durchgeguckt habe, du arbeitest zum Beispiel mit Elite-Rollentrainern zusammen, wie spricht man dann mit seiner Reichweite so die Unternehmen an? Also weil letzten Endes geht es ja dann nachher darum, wenn wir wieder den Punkt uns anschauen, viele Sportler können aus ihrem Social Media noch mehr rausholen und vielleicht irgendwo sich einen Euro dazu verdienen oder Sponsorendeal abschließen. Wie geht man denn da am besten auf die Unternehmen zu?
Also was ich gemerkt habe, wo bei mir quasi der Game Changer war, dass ich richtig viel mehr Zusagen bekommen habe, war, als ich mir ein professionelles Media Kit gemacht habe. Da habe ich mir mal wirklich 2 Tage Zeit genommen und habe bei Canvas, das ist ja auch eine kostenlose Sache, mir einfach mal ein Media Kit zusammengebaut. Habe auf der ersten Seite steht da so ein bisschen was über mich, habe ein paar Fotos eingefügt, meine Adressdaten, so einen kurzen Lebenslauf, sehr persönlich gehalten, auch wirklich, damit die Leute auch mich kennenlernen und jetzt nicht nur diese Standardsachen. Also bei mir steht auch mein Lieblingsessen und meine Lieblingsfarbe drin, beispielsweise. Und habe dann auch wirklich da schon meine Preise draufstehen, was ich eben möchte, wenn ich eine Instagram-Story mache, wenn ich einen Feed-Post mache beispielsweise. Und habe dann auch schon so ein paar Statistiken hinterlegt, wie viele männliche Follower habe ich, wie viele weibliche Follower habe ich. Und so ein Media-Kit erstellen, das ist wirklich eine Sache von, sagen wir, 1 oder höchstens 2 Tage. Und trotzdem stichst du dann einfach deutlich besser aus der Masse raus, wenn du jetzt den großen Unternehmen gerade eine Anfrage schickst.
Ja, ich habe davon, also kann mir das gerade noch gar nicht vorstellen. Also ist das auch in Instagram mit drin oder ist das noch was Separates, dieses Social Media Kit?
Nein, das ist quasi wirklich was Separates. Also das ist im Prinzip eine PDF mit einer Vorstellung von dir selbst.
Und das war dann so quasi bei dir der Schlüssel oder gab es da noch was anderes? Also ich kann mir das irgendwie noch nicht so vorstellen. Also ich sehe halt auch immer, es gibt mittlerweile auch wieder relativ viele Bots bei Instagram, die dann halt irgendwie, der Post ist gefühlt noch nicht mal gesetzt, da hast du schon einen Kommentar, promote me oder sonst irgendwas. Das kann man ja relativ schnell outen als Bot oder dass sich das irgendwie gar nicht lohnt. Wie tritt man sonst mit denen am besten in Kontakt? Also was war da so, wie du die erfolgreichsten Deals abgeschlossen hast? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
Ja, also ich versuche immer, eine Marketingadresse rauszufinden, weil, also wenn du an die Infoadresse schreibst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was zurückkommt, also sehr, sehr, sehr gering. Wenn du jetzt aber an die Marketingadresse schreibst, dann steigt deine Wahrscheinlichkeit schon deutlich an. Ganz viele Unternehmen machen es dir auch echt leicht mittlerweile. Und zwar, wenn du in Instagram bist und dann auf dem Instagram-Kanal bist und auf E-Mail klickst, haben ganz viele schon eine spezielle Social-Media-E-Mail-Adresse, wo dann irgendwie instagram@irgendwas.de ist oder eben Marketing. Und da erreichst du dann natürlich auch viel besser die Leute. Was ich immer so wichtig finde, dass du halt auch wirklich den Vorteil rausstellst, warum die jetzt gerade mit dir arbeiten sollen. Also was ich immer ganz furchtbar finde, ich habe auch Bekannte, die haben quasi ein Anschreiben und das wird jedes Mal so rausgeschickt. Das ist halt, also da muss man sich halt auch nicht wundern. Beispielsweise, ich mache das ganz oft so, dass ich denen wirklich halt auch meine eigenen Erfahrungen mit denen ihren Produktenschilder. Also wenn wir jetzt beispielsweise mal Sigma nehmen, als ich mit Sigma damals zusammengearbeitet habe, weiß ich noch, dass ich in der Bewerbung auch geschrieben habe, hey, ich habe mir den Sigma ROX 12 schon selber gekauft und ich fand den einfach richtig cool und ich würde den einfach total gerne in meiner Community vorstellen.
Also so ein bisschen auch wieder der Schritt Richtung authentisch irgendwo, dass man sich vielleicht gar nicht von Anfang an verbiegt, sondern direkt irgendwo vielleicht die Karten offen auf den Tisch legt und hofft, dass man halt mit der Ehrlichkeit Erfolg hat.
Ja, definitiv. Und ich meine, da sitzen ja auch nur Menschen und die wollen ja Werbung machen. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie, dass die gar keine Werbung machen wollen, sondern die wollen ja was machen. Und wenn da die richtigen Sportler kommen oder Influencer oder Blogger oder wie auch immer, dann haben die da ja auch wirklich Lust drauf. Und ich zumindest versuche auch immer, die Unternehmen dazu zu bringen, dass du was Längerfristiges machst. Beispielsweise mit Elite arbeite ich jetzt, glaube ich, schon seit 2,5 Jahren. Die sind auch mit Abstand mein absoluter Favorite, weil die auch wirklich, die haben Lust, das auch miteinander umzusetzen. Also was ich immer ganz blöd finde und wo ich auch meistens nicht annehme, ist, wenn Leute dir schreiben, hey, wir sind Firma XY, würdest du bitte einen Post machen für X Euro? Und sind wir mal ehrlich, da kommt halt einfach fast immer für beide Seiten nichts dabei rum. Und das ist halt dann auch eigentlich blöd für beide Seiten, weil ich will ja, dass der nachher der Sponsor sagt, hey cool, wir haben über dich x Verkäufe gemacht, super, lass uns das mal wieder machen. Aber das funktioniert halt nicht mit einem Post. Also du musst halt schon deinen Followern auch wirklich zeigen, wie du die Produkte nutzt beispielsweise. Also gerade wenn wir jetzt auf Elite kommen, ich nutze halt auch wirklich die Rollentrainer. Auch mein Partner fährt einen von Elite. Unsere ganze Familie hat diese Flaschenhalter und die Flaschen von Elite. Also das ist halt, wir markieren die ja auch nicht immer, aber die Leute sollen halt wirklich sehen, dass das ehrliche Werbung ist, weil ich das wirklich gern mache und weil ich hinter dem Produkt auch stehe. Und mit einem Post kriegst du es einfach nicht hin.
Ja, richtig, das ist dann also dieser obligatorische Post. Ja, hier, ich habe jetzt ein Produkt, ich habe das einmal benutzt, wenn überhaupt, oder habe ich nur ein Foto gemacht. Spannend, aber wie, also quasi ist jetzt dein Deal mit Elite darüber, dass du von denen irgendwie eine Rolle zur Verfügung gestellt hast, Flaschen, vielleicht auch Flaschenhalter oder sonst irgendwie, und dann versuchst du quasi darüber, dadurch, dass du das immer wieder erwähnst in Instagram, dass halt darüber dann Elite neue Käufer bekommt, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also du wirst quasi immer komplett ausgestattet von den Firmen, also zumindest die, die das richtig ernst nehmen und die da auch wirklich den Wert drauf legen, dass da am Schluss dabei rauskommt, da kriegst du auch immer dann noch 10.000 Merchandise-Sachen mit dazu, damit es dann auch wirklich erfolgreich wird. Und ich muss auch sagen, dass diese Kooperation, dass man da halt auch wirklich sieht, dass das fruchtet. Also wie viele Leute ich mittlerweile schon beraten habe und die dann mir irgendwelche Nachrichten schicken und sagen, hey cool, ich habe jetzt meinen neuen Elite-Rollentrainer, ich habe mir jetzt Bike-Putzmittel beispielsweise von Holmenkohl gekauft und so weiter. Und die dann halt auch einfach happy sind mit den Sachen. Und das ist halt auch was, was ich dann einfach, was mich auch persönlich motiviert, das zu machen. Dass ich jetzt nicht sage, ich nerv die Leute hier mit irgendwelcher Werbung, mit irgendwelchen Sachen, dass die gar nicht interessiert, sondern ich suche mir wirklich nur die Leute, die Firmen auch raus, wo ich sage, okay, das passt jetzt zu meinem Kanal. Und da gibt es dann auch für beide Seiten am Schluss wirklich ein gutes Ergebnis.
Ja, dann machen wir vielleicht mal so ein kleines Fallbeispiel. Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, hey, damit alle hier nicht so lange warten müssen auf eine neue Folge, ich möchte hier irgendwie das Podcast-Format nochmal neu überdenken, neu aufbauen, vielleicht auch mehr mit Instagram arbeiten. Was wären dann so die ersten Basic-Schritte, die ich quasi jetzt durchführen müsste? Was wären so deine Tipps, damit das Ganze hier nochmal einen neuen Touch bekommt und vielleicht auch mehr Reichweite, dass vielleicht noch mehr Leute diesen Podcast hier, dieses Format hören?
Gut, dann bin ich jetzt einfach mal ehrlich und hoffe, dass wir nachher immer noch Freunde sind. gerade bei so einer Seite wie jetzt so ein Podcast, wäre es wahrscheinlich eine total leichte Sache, wenn du dir so ein Corporate Design überlegst, weil du tust ja beispielsweise immer deine Sportler und Gäste ja vorstellen mit so einem Bild. Wenn du da einfach dir ein Layout überlegst, das kann man ja beispielsweise auch mit Canvas wieder basteln, damit immer der gleiche Rahmen, sage ich jetzt mal, wo unten @Laktatdusche dran steht, und dass dann immer das, sage ich mal, relativ gleich aussieht, damit die Leute sich natürlich auch einfach so ein bisschen deinen Namen merken. Und dann natürlich auch immer versuchen, dass auch die Sportler dich natürlich im Nachhinein nochmal ordentlich pushen. Ich mache das auch immer total gerne, gerade bei Podcasts, dass man das dann wirklich auch über 4 Wochen dann vielleicht auch viermal irgendwie in der Story kurz teilt. Weil ganz oft ist es so, dass die Leute sich das wirklich anhören wollen, aber die sind gerade irgendwie unterwegs und dann abends denken sie einfach nicht mehr dran. Und wenn man dann einfach nochmal so ein bisschen die Leute da dran remindet, kann da sicherlich auch, können beide Seiten da mehr davon profitieren.
Ja, stimmt, das, was du gesagt hattest mit dem Layout, das ist mir auch schon aufgefallen. Da hatte ich auch schon mal drüber nachgedacht tatsächlich, weil eigentlich nehme ich immer irgendwie so die Bilder, wie ich sie halt bekomme, lege vielleicht irgendwo, nee, stimmt gar nicht, Filter mache ich gar nicht drüber, weil das sollte alles so ein bisschen möglichst natürlich sein, wie ich das wirklich bekomme. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, wenn das halt optisch gut aussieht, irgendwie alles einheitlich, dann bleiben wahrscheinlich die Leute auch, wenn sie das irgendwo im Feed sehen, viel eher mal hängen und gucken irgendwo durch, oder?
Genau, also ich denke halt gerade bei so einem Podcast, wenn die Leute durch die Explore-Seite beispielsweise swipen und sie sehen halt nur so ein Athletenbild, also nur in Anführungszeichen so ein Athletenbild, dann ist es halt auf den ersten Blick nicht gleich so ersichtlich, dass es sich jetzt um einen Podcast handelt. Und die Schnelllebigkeit auf Instagram ist halt schon extrem. Man scrollt einfach so schnell durch und bleibt halt vielleicht doch nochmal eher hängen, wenn man vielleicht sieht, oh, okay, der war hier Gast in einem Podcast. Um was ging's denn? Und dann fängt man ja erst an, so die Caption überhaupt zu lesen.
Was wären noch so weitere Baustellen, wo du sagst, da müsste ich unbedingt mal was dran machen?
Ich habe mir jetzt deinen Kanal natürlich jetzt nicht so genau angeschaut, aber...
Oh, wie? Du hast nicht alle 56 Folgen gehört?
Nein, aber ich habe viele gehört. Ich habe viele gehört. also du nimmst auch immer noch leider relativ viele Hashtags. ich weiß nicht, aber ich war mal letztes Jahr bei einer Facebook-Schulung, also direkt von Facebook, und die haben da empfohlen, dass man eben bei Instagram momentan höchstens 3 nehmen soll. Was du aber im Gegensatz zu anderen sehr gut machst, ist, dass du immer relativ guten Text auch hast. Also man muss die Leute, die wollen schon auch was lesen. Deshalb, viele tun es da eher so ein bisschen zu kurz halten. Und das machst du schon richtig. Und dass natürlich auch dein Podcast immer sehr, sehr ähnlich ist. Also das ist ja schon auch eigentlich quasi eine Corporate Identity für deinen Podcast. Und das ist natürlich auch immer super.
Ja, das mit den Hashtags, das habe ich heute gelernt. Das werde ich jetzt, wenn deine Folge dann online geht, auch definitiv so handhaben, wenn ich das auf den sozialen Medien teile, dass ich das auch versuche, so 3 bis 5 zu beschränken. Den Text, ich finde das halt wichtig, dass halt die Leute überhaupt wissen, was sie überhaupt erwartet in dieser Folge, ne? Weil klar weiß ich, dass ich irgendwo so einen relativen Stammkreis habe, der sich alles anhört. Aber vielleicht kann man auch dem einen oder anderen vielleicht die eine Folge ersparen mit einem Thema, was ihn vielleicht gar nicht interessiert oder so. Deswegen fand ich das eigentlich so ein ganz cooles Format. Okay, die Leute wissen einmal, was sie erwartet und dann können sie das vielleicht auch lesen und vielleicht interessiert es sie selber nicht, aber sie kennen jemanden und leiten es dann halt weiter irgendwo. Deswegen habe ich da von Anfang an relativ viel Wert drauf gelegt, tatsächlich.
Wo du bestimmt auch noch ein bisschen was rausholen könntest, wäre, wenn du noch ein paar Story-Highlights anlegst. Beispielsweise, wo du einfach so ein bisschen erklärst, um was geht's in deinem Podcast, wer sind da so die Gäste, wer bist du, weil das zieht normalerweise immer richtig gut. Also wenn ich auch immer sehe, wie viele Leute meine Story-Highlights so noch im Nachhinein anschauen, da kann man die Leute, sag ich mal, relativ leicht binden, weil man hat ja immer relativ viele Leute, die jede Woche neu auf das Profil klicken und dann durch diese Story-Highlights lernt man halt die Person doch nochmal ein bisschen besser kennen.
Ja, das war jetzt so rückblickend vielleicht auf diesen Takeover vom Jugendlager. Hatte ich auch überlegt, ob man vielleicht doch auch eher diesen Kanal, wenn keine neue Folge produziert wird, eher nochmal nutzt und ein bisschen zeigt, was macht man eigentlich sonst so nebenbei. Dann wissen vielleicht viele auch, warum so lange keine neue Folge rausgekommen ist. Irgendwo, dass man das so ein bisschen aktiver, kann ich das, glaube ich, noch ein bisschen mehr gestalten.
Also prinzipiell auf jeden Fall, aber du machst auch schon vieles richtig. Also es sollte jetzt hier keine Kritik sein.
Nee, aber ja, es ist ja auch, also das ist halt wie irgendwo so ein Sportler, der strebt ja immer danach, irgendwo das Optimum rauszuholen. Und irgendwo kommst du ja in der modernen Welt gar nicht mehr um dieses Thema Social Media mit drumherum. Und es bringt mir auch nichts, wenn ich es jetzt habe und mach's dann quasi falsch. Und dann habe ich auch nichts gekonnt. Weil irgendwo wäre es ja schon cool, wenn das irgendwo vielleicht noch 200-300 Leute mehr hören irgendwo, weil ich glaube schon, dass hier auch vieles angesprochen wird, was ja auch die Bandbreite irgendwo interessiert, was du halt nicht überall hören kannst, ne, weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich jetzt so irgendwo auf die Folge mit Max Planer oder mit Sebastian Stahl zurückdenke, das waren halt irgendwo so 2 Folgen, wo es halt um Themen ging, das beschäftigt viele. Irgendwo einmal so dieses, was mache ich eigentlich in Corona, wie kann man halt seine Leute bei Laune halten oder wie geht man auch mit Rückschlägen um, so positives Mindset, das hörst du aber kaum über irgendwo in einem anderen Podcast, weil irgendwo geht es immer nur um Leistungssport, deswegen das ist ja vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau, also sowas könnte man auf jeden Fall auch gut als, schaust du dir nachher mal Canvas an und dann überlegst dir mal, wie du das gut rüberbringen kannst in einem Story-Highlight.
Ja, werde ich machen. Das hier schon notiert. Allein dafür hat sich das heute gelohnt.
Das freut mich. Was ich vielleicht den Leuten noch so mit auf den Weg geben kann, ist, dass man sich immer genau überlegt, mit wem möchte man wirklich zusammenarbeiten. Es gibt leider mittlerweile relativ viele schwarze Schafe. Ich kriege auch täglich immer Anfragen von Leuten, die mir irgendeinen Rabattcode geben wollen, damit ich ihre Produkte promote. Es gibt sicherlich mal Ausnahmen, wenn man jetzt irgendwie ein cooles Startup unterstützen möchte, aber prinzipiell, Leute, bitte macht es nicht bei großen Firmen. Ich finde es manchmal schon echt richtig dreist, wie ein auch wirklich große, namhafte Sporthersteller anschreiben und einem dann quasi ein Produkt irgendwie für 20 Euro anbieten und dafür deine Reichweite wollen. Ich finde, wenn jemand irgendwie mehr als 100 Millionen Euro Umsatz macht, dann kann der auch irgendwie 500 Euro in die Hand nehmen und einen Influencer dafür bezahlen, dass er diese Reichweite kriegt. Weil es ist trotzdem ganz egal, ob man jetzt klein ist und nur 5000 Follower hat oder ob man groß ist, mittelgroß oder wie auch immer, man verkauft seine Reichweite und ich finde einfach, da sollte man auch so ein bisschen seinen eigenen Wert kennen.
Ja, das ist vielleicht so auch ein ganz guter Punkt, wenn man so guckt, gerade jetzt so auch, so was mir aufgefallen ist, so diese ganzen, ich weiß gar nicht, ob das Bots sind oder ob das tatsächlich irgendwo Unternehmen sind aus den USA oder sonst wo, und dann guckst du da und dann 300.000 Follower oder so und dann ein Bild kriegt 30 Likes oder so und sie wollen dir halt irgendwie was anbieten, muss man vielleicht auch gucken, ob das so sinnvoll ist.
Ja, definitiv. Und wer da so wirklich auch in die Richtung gehen will, macht Verträge, auch mit großen Unternehmen, macht Verträge. Ich kenne leider einige Leute, die schon auf ihrem Geld sitzen geblieben sind. Und vor allem, wenn es noch irgendwelche Nebenabsprachen gibt zum Thema, sie möchten noch irgendwie zwei extra Bilder für ihren Kanal oder sowas. Macht Verträge, wo ihr alles ganz genau regelt. Was passiert, wenn der Kunde sagt, ihm gefallen deine Bilder nicht, die sind nicht in ausreichender Qualität? Wie oft musst du die auch im Worst Case nochmal machen? Oder wie leicht hat es auch der Kunde, nachher so zu sagen, er möchte das jetzt doch nicht, ihm gefällt jetzt irgendwie dein Post nicht? Was ich auch immer total gerne mache, dass man einfach dem Unternehmen die Sachen vorher zuschickt und sagt, passt es so für euch? Passt es zu eurer Corporate Identity? Passt es zu eurem Unternehmen? Seid ihr danach auch glücklich? Weil das ist einfach doch 10-mal einfacher, das vorher zuzuschicken, als dann im Nachhinein ein Unternehmen zu haben, die dann sagen, im schlimmsten Fall dann nichts sagen und sich einfach nie mehr melden und du dann quasi einen guten Kunden verloren hast. Einfach nur, weil ein Satz vielleicht irgendwie nicht ganz so war, wie sie sich den vorgestellt haben.
Ja, das ist ja dann vielleicht auch irgendwo nachher schon in die Richtung, wie weit kannst du dich oder solltest du dich für diese ganze Thematik Instagram und Kooperation verbiegen, oder?
Genau, also definitiv. Beispielsweise, ich sage auch immer jedem, dass ich eben keine Kameraqualitätsbilder mache, weil das kommt auch bei mir nicht an. Also ich kenne meine Community und wenn da jemand meint, er muss mir erklären, dass meine Community anscheinend anders tickt und was anderes sehen will, dann mache ich das halt einfach nicht.
Ja, aber ist das nicht sowieso? Irgendwo hatte ich das mal, glaube ich, gelesen, dass ja irgendwie Bilder, die vom iPhone gemacht werden und von einem iPhone oder Apple-Gerät gepostet werden, dass sie eh auch nochmal wieder ganz anders vom Algorithmus behandelt werden.
Oh, da erzählst du mir was Neues, aber jetzt muss ich mich hier outen, weil ich eine Kooperation mit Xiaomi hatte. Habe ich ein Xiaomi-Handy. Also ich weiß nicht, vielleicht werde ich dann noch abgestraft.
Nee, ich hatte das, glaube ich, mal irgendwo gelesen, das hängt irgendwie auch mit Facebook zusammen und sonst was, aber kann auch sein, dass ich da jetzt wieder alles in einen Topf haue und alles durcheinander bringe. Also wenn das jemand weiß, gerne Aufschluss darüber geben, aber ich glaube, ich hatte das so verstanden.
Das kann gut sein. Also wie gesagt, das Problem ist natürlich auch so ein bisschen, dass man nie so richtig weiß, was macht denn jetzt der Algorithmus wirklich? Das weiß halt leider irgendwie keiner so richtig.
Ja, leider. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier mal ausgiebig irgendwo den Leuten eine Starthilfe gegeben, wie man sich besser vermarkten kann, wie man vielleicht irgendwo den einen oder anderen großen Deal mit Unternehmen, Sponsoren abschließen kann und kommen mal so ein bisschen zu den Rubriken hier im Podcast. Da sind wir wieder bei dem Alleinstellungsmerkmal bei dieser, was den Podcast ausmacht. Gut, dann würde ich dich nämlich als erstes nach deiner Überraschung der Woche fragen.
Meine Überraschung der Woche war, dass ich jetzt nach zwei ziemlich bescheidenen Jahren irgendwie meine Radfahrmotivation wieder richtig gefunden habe. Und jetzt die letzten Wochen irgendwie gefühlt so viel auf dem Bike saß, Wie schon lange nicht mehr. Und dementsprechend habe ich mich jetzt diese Woche extrem gefreut, dass meine Fitness wieder steil nach oben geht und für mein Gewicht wieder steil nach unten geht. Und habe einfach so mal diesen kleinen Zwischenschritt gefeiert.
Ja, nicht schlecht. Das passt ja eigentlich auch ganz gut, weil wenn man jetzt irgendwo guckt, überall finden wieder Wettkämpfe statt. Da vielleicht direkt die Anschlussfrage, hast du denn irgendwo dieses Jahr noch Wettkämpfe, die du bestreiten kannst, oder ist es jetzt schon mal Grundlagen für die kommende Saison legen?
Nein, also ich fahre prinzipiell eigentlich immer das ganze Jahr Rennen, weil ich fahre dann im Winter auch total gerne Cross. Und ich bin auch jetzt über die Corona-Zeit relativ viele Rennen gefahren, weil es im Ausland doch für die Lizenzfahrer zumindest relativ viel gab. Und ich habe zumindest noch zwei Marathons geplant und wollte noch ein bisschen Cross-Country fahren, weil mein Team eigentlich eher aus Cross-Country-Fahrerinnen besteht und ich die ganz gerne auch noch mal ein paar Mal sehen würde dieses Jahr.
War nicht schlecht, dann drücke ich da schon mal die Daumen.
Danke.
Ich habe diese Woche tatsächlich eine Überraschung mitgebracht, die passt eigentlich zu dem Thema der heutigen Folge. Und zwar wird es zur kommenden Saison 2022 das Lactardusche Racing Team geben. Das wird so ein bisschen als Jedermann-Radsportteam laufen, aber auch als Multisport, also sprich Triathlon und Laufen oder Schwimmen. Wir sind da so ein bisschen für alles offen. Das ist so meine Überraschung der Woche, dass ich das hier jetzt verkünden kann, dass es das geben wird im nächsten Jahr.
Drück dir auf jeden Fall ganz feste die Daumen und wenn du nochmal irgendwelche Tipps brauchst für dein Team, dann sagst du mir Bescheid.
Ja, werde ich mich auf jeden Fall melden. Dann, was hörst denn du so gerne für Musik beim Fahrradfahren? Oder hörst du da keine Musik, aber so für die Spotify-Playlist, was würdest du darauf packen an Musik?
Ich höre quasi so alles ganz durcheinander, aber was ich im Training immer total gerne höre, ist Ganz schön okay von Casper. Das ist immer so, finde ich, so Motivation, wenn du so einfach denkst, ja, manchmal hängt man sich so an den Sachen auf, die nicht funktionieren und dabei sollte man sich eigentlich auf das konzentrieren, was gut funktioniert.
Boah, nicht schlecht, kenne ich tatsächlich nicht, werde ich mir auch mal wieder geben. Aber Casper war, glaube ich, so, als ich noch ein paar Jahre jünger war, war der, glaube ich, so ziemlich im Kommen. Was das so, das ist eigentlich gar nicht so meine Musik. Bin ich aber gespannt, was du darauf packst. Ich habe mitgebracht, so ein Oldschool-Klassiker, Friday I'm in Love with You von The Cure. Das lief irgendwie die letzten Tage immer wieder im Radio, deswegen dachte ich so, dass. Kann man mal raufpacken, das gehört da, glaube ich, rauf, so einfach für entspannte, langsame Tage.
Definitiv.
Dann, was würdest du so als dein Sportmoment klassifizieren? Was ist so der Moment, wo du sagst, ey, das war irgendwie voll geil, den würde ich gerne nochmal so erleben oder ähnlich?
Das ist bei mir ganz klar. Das war bei mir der Albstadt Heimmarathon 2018, glaube ich. Da bin ich so, ja, dann 1,5 Jahre Fahrrad gefahren und ich wollte unbedingt, also da gibt es immer so eine Albstadtwertung für die Albstädter, da wollte ich unbedingt aufs Podest kommen und das war so mein Ziel. Habe ich dann sogar geschafft auf Platz 3, hat dann leider nicht hingehauen mit der Siegerehrung, weil jemand anders geehrt wurde, weil da gab es ein Problem mit der Siegerliste. Aber das war so ein Rennen, wo irgendwie alles zusammenkam, wo ich mich gefreut habe, dass so diese letzten 1,5 Jahre sich so ausgezahlt haben. Die ganze Familie war dabei und du konntest halt einfach diesen Moment so richtig feiern. Also ich war im Ziel und ich wusste halt einfach, ich habe heute alles gegeben, mehr war nicht drin und es ist cool. Du hast irgendwie mal wieder was geschafft.
Ja, das sind immer die besten Momente, glaube ich. Also das, wenn ich da so meine Karriere zurückdenke, habe ich, glaube ich, auch so den einen oder anderen Moment, wo es wirklich so war, selbst wenn ich nicht gewonnen habe, aber irgendwo so Tage, wo man wirklich alles aus sich rausholt und einfach nicht mehr geht, das sind, glaube ich, so mit die besten Sportmomente immer.
Definitiv.
Dann würde mich interessieren, ob du einen Lieblingstrainingsbuddy hast oder wenn du einen hast, wer er ist oder ob du sagst, du fährst lieber allein.
Am liebsten fahre ich mit meinem Freund zusammen, mit dem Sandro. Das ergibt sich einfach dadurch, dass wir ja schon seit 5 Jahren zusammenleben und er dementsprechend auch viel da ist. Aber ich habe hier noch zwei weitere Trainingspartner in Jena, den Lars und den Johannes. Und ich finde es einfach mega cool. Mit den Jungs kann ich richtig gut Rennrad fahren. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich zum Teil sogar lieber mit Männern fahre, weil man erstens mal meistens so ein bisschen mehr gefordert ist, aber die auch irgendwie kein so Problem damit haben, mal zurückzustecken, weil man am Berg einfach nicht mithalten kann.
Ja, ist das so, dass dann so, wenn du mit anderen Frauen fährst, dass dann so ein bisschen, ich nenne das jetzt mal Zickenkrieg ausbricht, wenn du dann mal stärker bist als eine andere?
Aber es geht nicht um das Stärke, es geht eher um das Schwäche, dass Frauen da, zumindest die, die ich kenne, meistens eher nicht so ganz glücklich sind. Da wird schon immer extrem stark auf die Wattwerte geachtet und so weiter. Und wenn man da irgendwie das Training von jemandem crasht, ist das dann ja oft nicht so schön.
Da muss ich mal drauf achten. Tatsächlich ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Finde ich aber eine spannende Thematik, die ich auf jeden Fall verfolgen werde.
Ich hoffe, da habe ich jetzt hier niemand irgendwie auf die Füße getreten. Wie gesagt, das ist natürlich auch ehrlicherweise so, dass die Frauen, mit denen ich Rad fahre, ich an einer Hand abzählen kann, weil es gibt halt einfach nicht viele.
Ja, ich kenne das halt so von meinem Mitbewohner, der macht ja auch Triathlon. Wenn wir dann mal so zusammen fahren, dann wird immer halt bei Intervalleinheiten wirklich ausgefeitet, wer dann am Abend abwaschen muss. Von daher, weiß ich nicht, also das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, ja, mit Humor zu nehmen, ne, so solche Situationen.
Ja, definitiv. Also vor allem finde ich es auch immer wichtig, dass man schon auch mal ab und zu miteinander fährt, weil also ich weiß nicht, ob ich die einzige Person bin, aber ich kann doch irgendwie noch mal ein bisschen was mehr rausquetschen, wenn jemand vor mir den Berg hochfährt und ich einfach denke, oh, ich will jetzt hier nicht abgehängt werden.
Ja, würde ich mich auch zu zählen. Dann, was würdest du denn, wenn das so, wenn wir das Thema Sportveranstaltung nehmen, Sportveranstaltung verbessern, was glaubst du, was kann man besser machen? Wo ist noch bei vielen Veranstaltungen Potenzial?
Ich finde es immer ein bisschen schade, das ist jetzt auch wieder so in die Frauenrichtung, dass so viele Frauen sich nicht trauen, Rennen zu fahren. Ich glaube, also gerade im Rennrad weiß ich, dass es ja ganz oft auch beispielsweise einfach keine Frauenrennen gibt. Das war was, was ich auch ehrlicherweise gar nicht wusste. Ich habe letztes Jahr mal überlegt, einfach so zum Spaß bei zwei Rennen hier in der Nähe mitzufahren und habe dann so gesehen, dass es da einfach keine Frauenwertung gibt. Also es gibt es im Mountainbike nicht. Im Mountainbike gibt es immer eine Frauenwertung. Und ich glaube, wenn man da vielleicht auch noch so ein bisschen mehr manchmal die Hobbyfahrer wirklich auch ansprechen würde, dass es wirklich jeder ein Rennen fahren kann, das fände ich eine super Sache, weil ich so oft das höre, dass die Leute sagen, ich kann kein Rennen fahren, ich bin da nicht fit genug, ich bin da nicht stark genug. Und ich finde es total schade, weil es geht ja beim Rennenfahren nicht ums Gewinnen, sondern um das Dabeisein, um neue Leute kennenlernen, um Spaß zu haben, um über sich selber auch rauszuwachsen. Und man nimmt da ja auch immer so viel für den Alltag auch mit.
Ja, würde ich so einmal unterstützen. Ich würde da vielleicht sogar ergänzen zu sagen, also hier in Norddeutschland ist es so, dass so im Jedermann-Bereich die Frauen immer in den Männerrennen mitstarten und dann am Ende getrennt gewertet werden, weil die halt 3 Runden weniger oder so fahren. Dass man das vielleicht direkt entzerrt, dass die Frauen ihr eigenen Start bekommen, vielleicht 2, 3 Minuten hinter den Männern. Einfach weil es auch was mit Fairness zu tun hat, weil dann hast du halt immer irgendwo eine Frau, die halt ihren Freund dabei hat oder so, der fährt dir dann den Sprint an, obwohl der Veranstalter vorher gesagt hat, nein, das sollst du nicht machen. Das vielleicht einmal so, weil nützt dir halt auch nichts, wenn du jetzt gewonnen hast, aber dein Freund hat dir quasi den Sprint angefahren und deswegen hast du gewonnen, aber der hat ja mit deinem Rennen gar nichts zu tun. Und dann vielleicht einfach auch, dass man, um Leuten diesen Einstieg in diese Rennszene zu erleichtern, vielleicht auch diese Jedermann-Szene nochmal so ein bisschen unterteilt in, wir haben halt hier irgendwie Leute, die seit Jahren Rennrad fahren und dann vielleicht nochmal ein Jedermann-Rennen für irgendwelche, die halt erst 1, 2 Jahre Rad fahren, weil dann ist, glaube ich, die Hemmschwelle, dass du halt sagst, oh, ich werde eh abgehängt, ich kann das nicht, dann ist die gar nicht mehr vorhanden und dann hast du auch viel leichter den Zugang zu einem Radrennen.
Ja, also das würde ich auch definitiv unterschreiben. Ich glaube halt einfach, dass man versuchen muss, noch mehr Leute irgendwie für den Sport zu begeistern. Also ich finde es immer total schade, wenn ich merke, dass wenn ich irgendwie vom Sport erzähle, dass da Leute das richtig cool finden und als was Besonderes. Und ich bin eigentlich eher der Meinung, dass Bewegung und Sport eigentlich zum Alltag gehören sollten und nicht, dass das irgendwie was mega Besonderes ist. Weil die Gesellschaft, wir werden ja eh immer bequemer. Also ich kenne es ja auch selber. Man nimmt dann mal die Bahn, mal das Auto und auf einmal hast du im Alltag schon gar keine Bewegung mehr. Und wenn du dann auch keinen Sport oder sonst keine Bewegung hast, dann wundert mich das auch nicht. Ich habe jetzt neulich wieder gelesen, dass während Corona die Leute im Schnitt irgendwie in Deutschland 3,7 Kilo zugenommen haben oder sowas, wo ich mir dachte, warum? Also was war jetzt hier bitte anders? Es war ja eigentlich eher andersrum. Man hatte viel mehr Zeit, also ich zumindest, vielleicht nicht alle, aber ja.
Ja, aber würde ich auch so sagen, dass vielleicht mehr Bewegung im Alltag integriert werden sein müsste oder auch gerade auch wenn man das halt aufs Alter projiziert, du bist halt dann einfach vielleicht im Alter auch viel fitter und vitaler, wenn du dich regelmäßig so bewegst. Es muss ja nicht der Leistungssport sein, es kann ja auch sein, wenn du einfach für dich irgendwie den Abend eine Runde um den Teich läufst, einfach damit du deine Bewegung hast.
Definitiv. Also mir ging es jetzt ja auch nicht um den Leistungssport, sondern einfach, also es muss ja auch jetzt nicht Sport in dem Sinne sein, dass du irgendwie Intervalle fährst und dir einen Trainingsplan machst, aber ja, dass du dich einfach bewegst. Man merkt ja auch immer selber, wie es einem danach viel besser geht.
Genau. Dann würde ich dich nach deinem Lieblings- und deinem Hasswettkampf fragen.
Mein Lieblingswettkampf. Oh, das ist schwierig. Doch eigentlich ist, ja, mein Lieblingswettkampf ist Most in Tschechien. Das ist eigentlich ein Marathon, aber eine technisch sehr anspruchsvolle Strecke. Also geht schon eher so in Richtung Cross Country und ist so 56 Kilometer. Man kann auch eine große Runde mit 72 fahren. Und die Tschechen, die sind einfach so wild immer im Radsport. Das macht immer richtig Spaß.
Ja, was kannst du als Hasswettkampf oder sagen wir einfach Wettkampf, wo du halt sagst, den fährst du sehr ungerne?
Dieses Jahr war das, nee, letztes Jahr war das eindeutig Mesto-Tuskow. Da habe ich zweimal, hat es bei mir nicht hingehauen, dieses Rennen. Im allerersten Jahr war es einfach technisch für mich viel zu hart. Also ich bin einfach da angekommen und dachte quasi, nach einer Viertelrunde habe ich schon so zu Sandro gesagt, du, eigentlich können wir direkt wieder heimfahren, weil ich kann es niemals fahren. Dann habe ich es am nächsten Morgen nochmal versucht, aber ich habe dann einfach festgestellt, also ich muss eigentlich sagen, dass ich schon, denke ich, eigentlich ganz okay Bike Skills habe, aber da haben meine Fähigkeiten einfach nicht ausgereicht. Also das war dann einfach eine Nummer zu viel für mich. Und im zweiten Jahr habe ich den Start versaut. Ich hatte meine Schuhe vorher nicht mehr gescheit geputzt und bin nicht in den Kiet reingekommen und musste dann den ganzen Sprint aufholen, was mich dann so mehr oder weniger getötet hat. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich komme gar nicht mehr aus dem roten Bereich jetzt raus und habe das Rennen dann abbrechen müssen. Deshalb ist das irgendwie so dieses Rennen, wo ich immer in schlechter Erinnerung habe.
Ja, aber dann gibt's ja hoffentlich nächstes Jahr einen dritten Versuch, oder?
ja,
Alle guten Dinge sind drei.
jetzt auch lustigerweise, ich glaube, in 3 Wochen oder so Start und meine anderen Teammates fahren. Entweder gebe ich mir das nochmal oder ich hack das einfach ab.
Ja, und dann würde ich dich ja noch nach deiner größten Panne fragen, die du dir mal geleistet hast. Das kann jetzt sportlich sein, das kann aber auch irgendwo in Social Media sein.
Also ich bin ehrlicherweise so ein richtig schlechter Mechaniker und ich versuche das dann trotzdem immer selber, weil ich immer denke, ich muss es ja irgendwann lernen. Und ich glaube, so mein größter Fail war, als ich mit meinem Teamchef via Videokonferenz unser Orbea-Bike aufgebaut habe, weil zu der Zeit mein Freund nicht da war. Und ich wollte unbedingt natürlich das neue Fahrrad fahren. Und dann haben wir da 2 Tage lang die alles Mögliche umgebaut, weil von den Sponsoren musste ja quasi dann eigentlich alles ausbauen aus dem Fahrrad und alles nochmal neu einbauen. Und dann habe ich mit ihm geredet und habe nebenher so den Reifen aufgepumpt. Und irgendwann sage ich so, ich weiß auch nicht, aber ich habe da doch jetzt bestimmt mit der Standpumpe irgendwie schon 20 Mal reingepumpt. Das muss doch eigentlich schon voll sein. Und dann meinte Stefan noch so, na, vielleicht guckst du mal besser. Und dann habe ich so drauf gelangt auf den Reifen und dann ist der halt explodiert, weil irgendwie hat meine Baranzeige nicht gestimmt und ich war halt irgendwie immer noch bei 1 Bar und wahrscheinlich hatte ich schon 6 drin. Und mein großer Fail war eben, dass ich mega viel Dichtmilch drin hatte. Das heißt, mein Wohnzimmer ist jetzt gesprenkelt mit Dichtmilch. Und der größte Fail an der Sache war, ich hatte das komplett in den Augen und ich konnte dann irgendwie 3 Tage lang nicht richtig meine Augen aufmachen, weil es immer meine Wimpern zugeklebt
Scheiße, ja.
sind.
Ich vermute mal, ihr fahrt tubeless, ja?
Ja.
Siehst du, dann können wir jetzt hier bei den Hörern, die tubeless oder gegen tubeless sind, eine schöne Diskussion anfangen. Ich eher. Ne, also ich will ja nichts sagen, aber mit Drahtreifen wäre das nicht passiert.
Aber dafür habe ich nie Plattfuß.
Ja, gut, dann würde ich dich noch nach deiner Nominierung fragen für den Podcast.
Ja, da wollte ich dich jetzt noch hier noch eine Gegenfrage.
Na gut, dann erst noch eine Gegenfrage.
zur Nominierung vom Podcast. Aus welchem Sportbereich möchtest du denn den und zu welchem Thema?
Oh, ich bin da für alles offen. Also ich stehe da irgendwo so offen zu dem Sport, dass ich mich halt gerne weiterbilde, neue Leute kennenlerne, mich connecte. Was dann halt die Leute für einen Sport machen, das ist mir eigentlich Wurst, weil ich finde irgendwo jede Sportart hat halt irgendwo sowas Spannendes, selbst wenn es halt Fechten ist, wo man halt dann was lernen kann, was die halt irgendwo machen, was man vielleicht für seine eigene Sportart implementieren kann.
Also dann würde ich mal sagen, dann können wir ja noch beim Mountainbike bleiben. Ich würde dir die Ronja Eibel empfehlen. Die kommt auch aus Albstadt und hat, ich glaube, U23 den Gesamtweltcup gewonnen. Und die ist quasi so das Gegenteil zu mir. Die ist die richtige Leistungssportlerin, war jetzt auch bei Olympia sehr erfolgreich, ist jetzt auch Dritte geworden bei den Europameisterschaften und jetzt auch schon relativ viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Und ich finde das einfach immer sehr stark, wenn man auch diese Rückschläge, wie jetzt richtiges Übertraining und so weiter, wenn man die irgendwie abhacken kann und trotzdem immer noch dabei bleibt.
Ja. Danke für die Nominierung. Da hast du ja die Messlatte wieder extrem hochgelegt, so wie Max Planer damals mit Jason Osborne oder auch Annalena Pohl. Ich komme dann auf dich zurück, wenn ich dann die Ronja hier versuche einzuladen.
Karl, ich stell dir gerne eine Intro her.
Perfekt, dann danke ich dir hier für den Nachmittag. War ein interessantes Gespräch, hat Spaß gemacht, einfach auch mal wieder über allgemeine Themen zu quatschen und irgendwo vielleicht auch mal den Sport aus einer anderen Richtung zu beleuchten. Und zwar nicht immer nur aus dieser sportlichen Perspektive, sondern auch mal, was kann man eigentlich aus dem Sport rausholen, wie kann man sich vermarkten. Vielen Dank auch für deine Nominierung und ich hoffe, den Leuten hat es hier gefallen.
Ich möchte mich auch ganz herzlich bei dir bedanken. Es war ein total angenehmes Gespräch, hat mir richtig viel Freude gemacht und ich hoffe, dass wir auch weiterhin in Kontakt bleiben und uns vielleicht auch mal persönlich kennenlernen.
Ja, vielleicht starte ich ja noch eine Mountainbike-Karriere und wäre dann hier irgendwo neuer Mountainbike-Champion.
Ja, oder ich komme einfach mal mit dem Rennrad vorbei.
Genau, finden wir. Dann sage ich an die Hörer, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.